20. Juli 1969. 102 Stunden, 38 Minuten, 22 Sekunden Ground Elapsed Time. Neil Armstrong und Buzz Aldrin sind 1800 Meter über dem Mond. Sie können schon die Oberfläche sehen. Direkt vor ihnen leuchtet sie auf. In ein paar Minuten ist es soweit. Da blinkt auf einmal der Bordcomputer. Alarm 1202. Und dann, nicht viel später, Alarm 1201. 1202, 1201, immer und immer wieder. Was jetzt? Mission abbrechen, so kurz vorm Ziel? Hat irgendjemand daran gedacht, wie Neil Armstrong und Buzz Aldrin jetzt noch sicher zum Mond kommen? Das ist die Geschichte von Margaret Hamilton. Die Älteren von euch werden sich vermutlich noch erinnern an den 20. Juli 69, den Tag der Mondlandung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Mathematik. Ich bin eure Host Caroline Breitschädel und ich bin hier wieder unterwegs mit Manon Bischoff und Demian Nauel-Goos. Hallo ihr beiden.
Hi Caro.
Hallöchen.
Und wir nehmen euch gleich nochmal mit auf die Apollo 11-Mission zur allerersten Mondlandung der Geschichte. Und zu der Frau, die dafür gesorgt hat, dass diese Mondlandung überhaupt stattfinden kann, weil sie nämlich den Bordcomputer von Apollo 11 programmiert hat. Margaret Hamilton.
Ja, also natürlich nicht alleine. Hamilton hatte ja bei der NASA dann später ein großes Team. Aber ja, dass die Mondlandung überhaupt stattfinden konnte und dass Armstrong und Aldrin dann wirklich auch sicher gelandet sind, nach all den Fehlermeldungen, das liegt schon vor allem an Margaret Hamilton, das muss man schon sagen.
Wir gehen da ja später noch tiefer rein, aber vielleicht kannst du, Manon, uns ja schon mal einen kurzen Einblick geben, weil ich frage mich schon, wie zur Hölle programmiert man in den 60er Jahren die Software für eine Mondlandung?
Also ehrlich gesagt frage ich mich das auch ein bisschen. Also wir haben ja letzte Woche, als es um Toy Story und die Geschichte der Animationstechnik ging, schon ein bisschen darüber gesprochen, wie weit Computer bzw. die Informatik in den 60er Jahren war.
Ich fasse mal zusammen, nicht sehr weit.
Ja, also halt echt nicht weit. Also Hamilton programmiert am Anfang bei der NASA sogar noch mit Binärcode, also mit Nullen und Einsen. Das muss man sich mal vorstellen.
Also statt jetzt einem Programm zu sagen in einer Programmiersprache, hallo liebes Programm, bitte mach das und das und das, schreibt man das alles selbst und zwar nur mit Nullen und Einsen.
Ja, Wahnsinn, oder? Also die Bedingungen sind schon sehr krass, unter denen diese Software überhaupt entsteht. Übrigens, dieser Begriff Software Engineering oder Software Engineer, den hat Margaret Hamilton selbst erfunden. Und offensichtlich war das bei der NASA ziemlich lange ein Joke, vor allem für die ganzen Hardware-Leute da, die an der Technik selbst rumgebastelt haben. Und die haben halt immer so ein bisschen runtergeguckt auf die Software-Leute.
Weil die Hardware-Ingenieure mit so Technik zum Anfassen sozusagen gearbeitet haben und Hamilton hat dann das Engineering auf virtuelle Programme übertragen?
Genau, das haben die erst nicht so richtig ernst genommen. Bis denen dann irgendwann auch aufgefallen ist, ja gut, also ihr da mit eurer Software, ihr macht vielleicht auch ganz sinnvolle Arbeit.
Die Hardware-Dudes nehme ich an, wobei das ganz frühe Programmieren, also die Software-Seite der IT, wenn man so will, das sind ja damals in den 50ern oft Frauen, oder?
Ja, das stimmt. Das ist damals halt so ein bisschen Programmieren ist gleich Tippen ist gleich Frauenarbeit. Wobei man sagen muss, bei der NASA bzw. bei den Apollo-Missionen, das sind damals schon vor allem Männer.
Schauen wir später also mit dir nochmal rein in die Frauenarbeit bei der NASA. Danke, Manon.
Gerne.
Hier im Podcast soll es jetzt erstmal um die Frage gehen, wie landet Hamilton überhaupt against all odds in einer Führungsposition bei der NASA? Heute sollte man da vermutlich Computer Science an irgendeiner Elite-Uni studieren, dann noch einen Doktor machen, 20 Jahre Führungsverantwortung, Spezialisierung auf, was weiß ich, Space, Weltraum, Orbit, Simulation oder so. Demian, ganz so läuft das jetzt bei Margaret Hamilton ja nicht ab.
Nee, überhaupt nicht. Wobei Margaret Hamilton tatsächlich Mathe studiert hat und ihren Bachelor macht, was natürlich auch als Frau in den 50ern eher die Ausnahme ist. Aber wie das damals halt so üblich ist, sie heiratet und bekommt dann ein Baby. Ihr Mann, der bekommt einen wichtigen Job.
Ja gut, irgendwie Klassiker zu der Zeit, ne?
Ja, also ihr Mann geht damals als Jurist nach Harvard und da gibt es halt schon eine bestimmte Erwartung damals, was du als Frau tun sollst, wenn dein Mann halt dort arbeitet. Also Hamilton sagt selbst, eigentlich ist die Erwartung, sie soll jetzt mal schön mit den anderen Juristenfrauen zusammen Tee trinken.
Ich schätze mal, Hamilton hat vermutlich nicht so Lust auf Tee, also zumindest nicht auf Dauer.
Ja, also das ist ja natürlich viel zu langweilig. Also nimmt sie eine Stelle beim MIT an, dem Massachusetts Institute of Technology, einer der führenden Forschungsunis in den USA, als Softwareentwicklerin.
Nur, dass es Softwareentwicklerinnen da streng genommen ja noch gar nicht gibt.
Ja genau, also alles, was es dort zu programmieren gibt, das bringt sich Hamilton schon selbst bei. Sie arbeitet da zum Beispiel an einer Software, die das Wetter vorhersagen soll. Oder sie programmiert das erste Flugabwehrsystem in den USA, das also den Luftraum nach feindlichen Flugobjekten abscannt.
Also schon auch ziemlich coole Projekte und damals mitten im Kalten Krieg ja wahrscheinlich auch sehr wichtige Projekte wie dieses Flugabwehrsystem. Aber da ist sie ja schon noch sehr weit weg davon, die erste Mondlandung in der Geschichte der Menschheit zu programmieren. Und wenn wir mal schauen, als Margaret Hamilton diese Projekte macht, das sind ja die frühen 60er Jahre, da sieht es ja insgesamt nicht unbedingt danach aus, als würde die erste Mondlandung überhaupt von den Amerikanern kommen. Also in diesem Wettlauf ums All, den sich die USA und die Sowjets da liefern, da liegen die Sowjets ja Anfang der 60er noch relativ eindeutig vorn.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben 57 den ersten Satelliten im All, Sputnik. Dann haben wir das erste Lebewesen im All, die Hündin Laika. Dann die erste Raumsonde, die wirklich die Erdumlaufbahn verlässt. Danach die erste Raumsonde, die auf den Mond aufschlägt. Dann die ersten Fotos von der Mondrückseite. Und dann natürlich 61 der erste Mensch im All, Juri Gagarin.
Alles die Sowjets.
Alles die Sowjets. Also die USA haben natürlich dann auch ihre Sonden und ihre Hunde und ihren ersten Mann im All. Die NASA wird da auch gerade gegründet in der Zeit. Aber sie sind halt immer ein kleines bisschen hinten dran.
Und dann kommt Kennedy und sagt, we choose to go to the moon.
And now, ladies and gentlemen, the President of the United States.
Ja, dann kommt John F. Kennedy 61 und hält seine berühmte Rede an der Rice University.
For the eyes of the world, now look into space, to the moon and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace.
Eine Rede, in der Kennedy sagt, auf dem Mond darf keine feindliche Flagge wehen. Wir wollen die Flagge von Frieden und Freiheit.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas?
Warum wollen wir auf den Mond? Ja, warum wollten wir auf den höchsten Berg? Warum wollten wir den Atlantik überqueren? Wofür zahlen wir denn Steuern? Und dann sagt er die berühmten Worte, we choose to go to the moon.
We choose to go to the moon.
Wir wollen zum Mond. Wir wollen zum Mond, nicht weil es leicht ist, sondern weil es ebenso schwer ist.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Okay, Kennedy will also auf den Mond. Und die NASA macht jetzt ernst mit dem Projekt. Aber wie kommt man da überhaupt hin? Weil im Gegensatz zu anderen Space-Missionen ist so eine Landung ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also da muss man ja punktgenau planen, wo, wie, wann genau dieses Modul auf dem Mond ankommt und nicht random aufschlägt, weil es gibt ja auf dem Mond keine Atmosphäre. Und das bei krassen Wetterbedingungen, die Funksignale sind verzögert und das halt alles mit der Technik und der IT der 60er Jahre. Ja, well.
Ja, das ist ja, was Kennedy eben gemeint hat, oder? Not because it's easy, but because it's hard. Also tatsächlich beauftragt jetzt die NASA das MIT, eine Software für diesen Flug und für die Landung zu programmieren.
Also Hamilton arbeitet vorher schon am MIT, aber jetzt arbeitet sie am MIT für die NASA.
Wie gesagt, das Team Software wird am Anfang so ein kleines bisschen belächelt von den Leuten bei der NASA. Und Hamilton kriegt da erstmal die scheinbar unwichtigste Aufgabe, wie sie sagt.
Die unwichtigste Aufgabe für die Mondlandung. Ja, was mag das sein?
Sie programmiert Emergency Fixes, also so einen Notfallplan, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert.
Ja klar, das ist natürlich die unwichtigste Aufgabe. Weil was soll denn bitte Unvorhergesehenes passieren, wenn man das allererste Mal zum Mond fliegt? Ja, ganz logisch. Ich meine, bei der Mondlandung gibt es ja dann wirklich diese ganzen Fehlermeldungen.
Ja, also ich würde schon sagen, dass diese Software dann mit einem Notfall umgehen kann, das liegt eben an Margaret Hamilton. Beziehungsweise eigentlich vielleicht an ihrer Tochter, könnte man sagen, Lauren. Abends und am Wochenende nimmt Margaret Hamilton öfter mal ihre Tochter mit zum Arbeitsplatz. Am MIT ist damals ein großer Flugsimulator, eben zum Üben. Und Lauren will natürlich gerne Astronautin spielen, sie ist ja klein. Also geht sie da rein und macht das, was eben vierjährige Kinder halt eben so tun, ne? Sie drückt einfach auf alle Knöpfe. Und der Bordcomputer stürzt dann plötzlich ab.
Warum? Weil zu viele Dinge auf einmal laufen?
Ja, also Lauren hat einen Knopf gedrückt, den sie nicht hätte drücken dürfen. Und dadurch ist dann das System überlastet. Und das ist der Moment, da denkt sich Hamilton, oh shit, wenn das einer bei der echten Mission macht, dann ist das natürlich nicht wirklich gut.
Mhm. Also irgendwo im Weltall wäre jetzt nicht so gut, wenn da der Bordcomputer abstürzt.
Absolut nicht. Also will sie ein Sicherheitsnetz einbauen in den Bordcomputer, damit das eben nicht passieren kann.
Es gibt ja damals bei der NASA ein bisschen das Mindset, Astronauten sind so krass ausgebildet, die können das alles im Schlaf, die machen keine Fehler. Zumindest nicht so wie die vierjährige Lauren wahrscheinlich.
Ja, man muss sagen, sogar da, also nachdem Lauren das System zum Abstürzen gebracht hat, sogar da sagt die NASA noch zu Hamilton, ja, okay, aber unsere Astronauten, denen wäre das natürlich nie passiert. Also da muss jetzt kein extra Code her. Aber bei Apollo 8 später, das ist die erste Mission, die einmal um den Mond rumfliegt, da macht Jim Lovell, der Astronaut, halt genau diesen Fehler, den Lauren vorher auch gemacht hat. Und er ist plötzlich im Weltall in einem Raumschiff, das komplett die Orientierung verloren hat, eben wegen dem Einsturz.
Oh shit.
Ja genau, nicht optimal. Also Jim Lovell kriegt es dann wieder hin, also beziehungsweise er berechnet alles nochmal neu, die ganze Navigation von Apollo 8. Aber ja, dieser Moment, das ist natürlich super scary.
Und das ist der Moment, wo die NASA dann auch sagt, okay, vielleicht können ganz eventuell ausnahmsweise vielleicht auch doch mal Fehler passieren. Ganz vielleicht.
Vielleicht unter gewissen Umständen, ne? Also ja, jetzt gibt die NASA Margaret Hamilton endlich das Go. Sie darf jetzt richtig ernsthaft ihr Sicherheitsnetz in diesen Bordcomputer einbauen.
Also was passiert im Notfall? Was passiert, wenn jemand einen falschen Knopf drückt oder wenn das System abstürzt oder wenn das Raumschiff zufällig die Orientierung verloren hat? Das gibt es dann alles für Apollo 11, für die Mondlandung.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Also als Neil Armstrong, Buzz Aldrin und den dritten vergisst man ja oft, weil der am Ende nicht auf dem Mond war, Michael Collins ist nämlich auch noch mit dabei, als die drei am 16. Juli 1969 zum Mond aufbrechen, da hat der Bordcomputer ein Sicherheitsnetz, das Margaret Hamilton programmiert hat.
Oh, well, in Houston, you're good at 1 minute.
Und du sagst, ohne dieses Sicherheitsnetz, da wären Armstrong und Aldrin vermutlich nie auf dem Mond gelandet.
Roger, copy.
Drei Tage brauchen Armstrong und Aldrin und Collins bis zum Mond. Bis zur Mondumlaufbahn, um genauer zu sein.
Roger, negative, Miss Finn. You got Doppler?
Copy.
Dann müssen Armstrong und Aldrin umsteigen. Collins bleibt im Mutterschiff, die beiden steigen aber um in das kleine Raumschiff, das tatsächlich dann bis zum Mond fliegt. Die Mondlandefähre Eagle, also Adler.
Roger, Eagle, I'm dot.
Roger, how does it look?
Eagle has wings.
Roger.
Das klappt alles erstmal super. Armstrong und Aldrin sind jetzt also im Eagle und sie steuern direkt auf den Mond zu. Und auf einmal blinkt genau der Bordcomputer. Also wirklich so gelbe Warnlichter und eine Fehlermeldung.
Good radar data. Altitude now 33,500 feet.
1202, Executive Overflow Error.
Executive Overflow klingt nach System überlastet. Ich würde halt direkt Panik kriegen.
Ja, also normalerweise würde jetzt alles einfach einfrieren, das System crasht und der Bordcomputer stürzt ab.
Boah, ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt, dass Armstrong und Aldrin einfach so mega entspannt klingen. Program-Alarm, als wäre das jetzt kein großes Ding.
Ja, die sind natürlich dafür ausgebildet, nicht in Panik zu geraten in so einer Situation. Aber es wissen halt auch alle, es ist ja alles für den Ernstfall programmiert. Margaret Hamilton hat dieses Sicherheitsnetz programmiert. Und die Leute, die unten auf der Erde im Mission Control Room sitzen, die wissen das natürlich auch. Die checken kurz, 10 Sekunden dauert das, nicht viel mehr, und dann funken die zurück. Alles okay, go!
Roger, we got you, we're going at alarm.
If the battery occur, will we go? He's taking it at FH now.
Roger.
We are go on that alarm. Also, das passt schon mit dieser Fehlermeldung. Wir müssen jetzt nicht hier direkt vor Mond die Mission abbrechen.
Ja, obwohl immer wieder ein neuer Alarm kommt. 12.02, 12.01, sogar noch 3 Minuten vor der Landung. Aber die Leute von Mission Control sagen immer wieder, alles okay, einfach nur go.
12.01, Roger, 12.01, same type, we're go, fly. Okay, we're go.
Also 3 Minuten vor der Landung, gleicher Fehlertyp, passt schon, go.
Armstrong steuert also die Landung an, was auch nochmal eigentlich schon ziemlich aufregend ist, weil die erstmal so eine gute Stelle finden müssen, wo die jetzt nicht gerade mitten auf einem Krater landen. Und dann ist es soweit.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Armstrong funkt, the Eagle has landed. Der Adler ist gelandet.
Und Mission Control funkt zurück. Okay, wir sind hier unten gerade eben fast gestorben, aber wir atmen wieder auf. Dankeschön.
Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Es gibt ein sehr berühmtes Foto von Margaret Hamilton, auch von 1969. Da steht sie am MIT, eine junge Frau, die lächelt, vielleicht ein bisschen schüchtern, aber offensichtlich gut gelaunt, neben einem riesigen Stapel Papier. Und mit riesig meine ich, genauso groß wie Margaret Hamilton selbst. Und dieser riesige Stapel, das ist der Code für den Apollo-Bordcomputer. Der Code, der Neil Armstrong und Buzz Aldrin sicher auf den Mond gebracht hat. Und ich frage mich halt immer noch, how? Also wie kann man mit der Technik der 60er Jahre eine Mondlandung programmieren? Manon, du hast mir versprochen, du erklärst heute Programmieren in den 60ern. Easy.
Ja, genau. Super easy. Gar kein Problem.
Sehr gut. Ich habe nichts anderes erwartet. Dann wäre meine erste Frage direkt, wie hat Hamilton, Armstrong und Aldrin gerettet? Also warum stürzt der Bordcomputer nicht ab, als dieser Alarm 1202 kommt?
Das liegt daran, dass Margaret Hamilton den Bordcomputer so programmiert hat, also den Apollo Guidance Computer heißt er übrigens offiziell, dass der sich im Zweifel selbst retten kann. Weil der nämlich von ganz alleine merkt, okay, das wird gerade ein bisschen viel. Ich kann die Prozesse, Befehle, was weiß ich, was jetzt nicht alles gleichzeitig ausführen. Dann mache ich einfach nur das, was wirklich wichtig ist. Und was nicht so wichtig ist, das mache ich einfach nicht. Das führe ich nicht aus.
Was war das bei Apollo 11? Weiß man das?
Bei Apollo 11 war das ein Schalter, den Buzz Aldrin in der Mondlandefähre, also im Eagle, umgelegt hat. Der hat den sogenannten Rendezvous-Radar eingeschaltet.
Das klingt recht romantisch.
Ja, also da geht's um Spaceship-Romantik. Aldrin und Armstrong sind ja im Eagle und der Rendezvous-Radar, der ist dafür da, dass der Eagle dann später wieder in das Mutterschiff findet und da wieder andocken kann. Also so eine Art Ortungsradar.
Also das war jetzt kein Fehler von Aldrin, den einzuschalten.
Nee, das war in dem Moment kein Fehler. Das sollte so passieren. Das Problem war nur, das Raumschiff, also der Eagle, war da ja gerade im Landemodus. Also der musste ja gerade super viele Daten zur Landung berechnen. Und dann kommen diese Rendezvous-Signale auch noch die ganze Zeit rein.
Die ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch einfach ein bisschen sinnlos waren. Weil wenn ich jetzt ganz akut auf den Mond will, muss ich in diesem Moment ja nicht unbedingt wissen, wo jetzt ganz genau das Mutterschiff sich so rumtreibt.
Genau, also die waren nicht nur ein bisschen sinnlos, sondern komplett sinnlos in der Situation. Das war einfach ein Fehler, diesen Rendezvous-Radar anzuschalten. In diesem Moment, also kurz vor der Landung auf dem Mond. Wobei das jetzt kein Fehler von Buzz Aldrin war, das war schon so vorgesehen im Protokoll. Aber man hat sozusagen vorher falsch eingeschätzt, dass das einfach too much ist.
Okay, da ist also dieses System, das in Echtzeit berechnen kann, welche Prozesse laufen gerade, welche sind wichtig und welche kann ich im Zweifel einfach auch nicht ausführen, ohne dass was total Schlimmes passiert. Das kommt mir halt für die 60er Jahre komplett absurd vor, dass das überhaupt geht.
Das ist schon einfach mega beeindruckend, finde ich auch. Also der Bordcomputer von Apollo 11, das muss man sich mal vorstellen, der hat 72 Kilobyte Speicher.
72 Kilobyte? Das ist doch gar nichts.
Ja, also ich weiß nicht, was du jetzt für ein Handy hast.
So ein Samsung Galaxy S23 oder so.
Ja, dann hast du, würde ich mal sagen, mindestens 128 Gigabyte Speicher, vielleicht sogar eher 256. Also ungefähr 3,5 Millionen Mal so viel wie der Apollo Guidance Computer, der die Menschheit auf den Mond gebracht hat.
Das ist komplett crazy. Also wie berechnet man denn mit gerade mal 72 Kilobyte irgendwas?
Der Bordcomputer muss ja nicht irgendwas berechnen, sondern vor allem die Navigation eines Raumschiffs übernehmen. Also Geschwindigkeit, Flughöhe, Rotation, das ist ja erstmal alles Bewegung. Und das heißt mathematisch, es geht eigentlich die ganze Zeit um, Trommelwirbel, Differentialgleichung.
Ich habe es befürchtet, hatten wir hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal. Aber erklär vielleicht vorsichtshalber nochmal.
Also Differentialgleichungen tauchen immer dann auf, wenn man Dinge beschreibt, die sich verändern. Also immer, wenn man irgendwas Reales beschreibt. Also ein Ball, der durch die Luft fliegt zum Beispiel, ein Planet, der um die Sonne kreist oder, ich weiß nicht, die Pfanne, die immer heißer wird. Alles, was sich halt irgendwie verändert.
Und warum Differentialgleichungen? Also was macht die aus?
Bei Differentialgleichungen ist das Ding, das sind keine normalen, einfachen Gleichungen, sag ich jetzt mal, mit normalen Variablen. Also sowas wie alt ist Caro zum Zeitpunkt X? Sondern das sind Gleichungen, bei denen es eher darum geht, wie sich eine Variable verändert. Also Ableitung.
Also eher, wie schnell altert meine Haut zum Zeitpunkt X zum Beispiel?
Ja, genau.
Cool. Das wollte ich unbedingt auch ganz genau wissen. Ja, es klingt nicht so, als könnte man das mit 72 Kilobyte besonders gut ausrechnen.
Ja, um das zu verstehen, würde ich sagen, lass uns noch mal ein bisschen weiter zurückspringen in Margaret Hamiltons Karriere. Nämlich in die späten 50er, als Hamilton am MIT anfängt. Das Erste, was sie da macht, ist eine Software zu programmieren, die das Wetter vorhersagen kann.
Das Wetter?
Ja, sie ist da in einer Arbeitsgruppe mit Edward Norton Lorenz, ein ziemlich bekannter Meteorologe zu der Zeit. Und Lorenz will das Wetter mit Gleichungen vorhersagen. Also genauer gesagt hat er 12 Gleichungen für Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und so weiter.
Ah ja, Dinge, die sich verändern. Differentialgleichungen.
Genau, das sind auch Differentialgleichungen. Jetzt ist es aber so, die haben meistens keine allgemeine Lösung, die sozusagen immer funktioniert für die ganze Gleichung. Das heißt, man kann oft nur für ganz bestimmte Spezialfälle eine exakte Lösung berechnen.
Also, wie ist das Wetter in einer Minute?
Ja, zumindest so ähnlich, weil das ist dann eine normale Gleichung. Das kann man dann auch noch ausrechnen. Also, man fängt immer mit einem Startwert an. Wie ist das Wetter gerade?
Ja, wenn ich jetzt hier aus dem Studio rausgucke, auf den aktuellen Startwert, ungefähr 14 Grad, bisschen neblig, unangenehmer Wind.
Ja, richtig tolles Novemberwetter. I love it.
Luftdruck weiß ich jetzt nicht so genau.
Aber nehmen wir mal an, du weißt das alles Und diese ganzen Werte gibst du jetzt in eine Differentialgleichung ein. Die rechnet dir dann aus, okay, bei dem Luftdruck, der Sonneneinstrahlung, was weiß ich, da ändert sich die Temperatur in der nächsten Minute so und so stark.
Okay, also ich habe meine Eine-Minute-Prognose und die Werte aus dieser Eine-Minute-Prognose, die nehme ich dann für meine Zwei-Minuten-Prognose.
Das Problem ist nur, wenn Lorenz jetzt ausrechnen will, wie das Wetter in 3 Tagen sein wird, das dauert halt ewig. Also dann muss er halt 5 Tage lang rechnen.
Ja gut, dann habe ich eine Wettervorhersage für vorgestern. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch.
Und deswegen ist Lorenz auch mega begeistert, als er zum ersten Mal einen Tischrechner bekommt. Also das ist was ganz, ganz anderes als die Computer, die wir heute kennen. Dieses Ding, ein Royal McBee LGP 30, für die Experten unter den Hörerinnen und Hörern, das wiegt rund 400 Kilo, sieht ein bisschen aus wie eine große Kühltruhe und ist so laut wie ein Hubschrauber.
Oh Gott, ja, also ich erinnere mich an Bilder von so alten Rechnern. Ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, wie man damit irgendwas ausrechnet. Also da gibt es ja jetzt keine Benutzeroberfläche, wo ich irgendwas eintippen kann.
Nee, also ich finde ja Programmieren an heutigen Rechnern schon nicht unbedingt einfach. Aber wenn ich mir anschaue, wie das früher vonstatten ging, also dann sage ich gar nichts mehr.
Ich kann jetzt auch nicht programmieren, aber ich kann zumindest sagen, hey Excel, bitte mal die beiden Zahlen hier zusammenrechnen. Also zumindest, wenn ich die Befehle vorher nochmal google.
Eigentlich programmierst du dann ja tatsächlich schon. Sobald du dem Computer irgendwie sagst, er soll jetzt was rechnen, dann ist es eigentlich schon Code. Nur dass Excel-Code jetzt halt wirklich sehr basic ist, sag ich mal. Das wird dann halt noch am Rechner übersetzt in Maschinensprache und die versteht kein Mensch mehr. Also das sind dann Anweisungen, die genau angeben, was im Inneren der Maschine, also im Prozessor halt abläuft. Also zum Beispiel, lade eine Zahl in Register XY und addiere die zweite Zahl aus Register YZ und überschreibe dein Register so und so mit dem Ergebnis und so weiter.
Ja, okay. Das heißt, Hamilton programmiert ja für Lorenz. Die muss jetzt diesem LGP30 Tiefkühlrechner sagen, nimm mal Luftdruck und Temperatur und setz die Werte in diese Gleichung ein und dann macht es nochmal und nochmal und nochmal.
Ja, das ist quasi das, was heutige Programmierer immer noch in der Physik machen. Aber bei Hamilton fängt die Arbeit da gerade erst an. Weil sie hat ja kein Excel oder irgendeine moderne Programmiersprache wie Python oder so. Und sie muss quasi selbst die Maschinensprache sprechen.
So wie du es eben schon gesagt hast, welche Zahl wird in welchem Register gespeichert und so?
Ja, das alleine ist schon super eklig. Aber Hamilton muss das halt auch wirklich in Maschinensprache mit dem Computer kommunizieren. Also in Binärcode, also in Nullen und Einsen. Also ich kann es nicht oft genug betonen.
Puh, also Hamilton sagt dem Tiefkühlrechner dann sowas wie 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Eins.
Ja, und das bedeutet dann sowas wie, lade den Wert aus Speicheradresse 23.
Und wenn man dann einmal aus Versehen eine Null vergisst, dann ist sofort alles falsch, oder?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Man darf halt echt keine Fehler machen. Und dann gibt es noch eine Fehlerquelle. Weil die Frage ist ja, wie sagt Hamilton dem Computer überhaupt 0001010001?
Also eintippen dann offenbar nicht.
Nee, eintippen ist nicht damals. Hamilton muss die Nullen und Einsen alle in sogenannten Lochstreifen stanzen. Das ist so ein langer Papierstreifen mit Löchern drin. Also Loch heißt 1, kein Loch heißt 0. Und das kann man sich dann halt wie so ein Morsecode vorstellen.
Okay, also noch abstrakter geht's ja fast gar nicht.
Nee. Und wenn man diese Lochstreifen produziert, mit so einer Art Lochstreifenschreibmaschine, dann passieren halt auch ständig Fehler. Also Hamilton hat später auch mal im Interview erzählt, sie hat da halt echt viel an diesen Lochstreifen rumgebastelt. Und wenn da halt mal ein Loch zu viel war, dann hat sie das mit Tesa abgeklebt. Oder sonst andersrum hat sie halt nochmal mit einer Schere ein Loch reingeschnitten.
Also ich muss echt sagen, so habe ich mir Programmieren nicht vorgestellt. Das klingt wie so früher Videoschnitt, als die Cutter echt noch mit der Schere das Videoband zerschnitten und neu zusammengeklebt haben. Aber dass das frühe Programmieren auch so mechanisch passiert, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Aber es scheint ja zu funktionieren.
Ja, das funktioniert. Also so kann Hamilton die Gleichung von Lorenz mit der Maschine auswerten. Und dabei machen Hamilton und das Team von Lorenz eine echt erstaunliche Entdeckung. Also man kann sogar sagen, Hamilton und Lorenz' Team entdecken damals aus Versehen die Chaostheorie. Computer sind ja nicht komplett präzise. Also die können ja keine unendlichen Kommazahlen speichern. Also muss man immer irgendwo runden. Und dieser Tiefkühlcomputer am MIT, der rundet nicht immer an derselben Stelle, sondern je nachdem, wie kompliziert die Berechnung ist, mal früher oder mal später. Und dann merkt das Team am MIT, hey, ob der nach der dritten Stelle rundet oder nach der fünften Stelle, da kommen völlig unterschiedliche Ergebnisse raus.
Das ist natürlich ein bisschen schlecht bei einer Wettervorhersage. Ob es jetzt regnet oder die Sonne scheint, hängt dann davon ab, wo man genau rundet, weil ob es jetzt 10 Grad ist oder 10,0001 Grad, das kommt mir jetzt nicht so mega entscheidend vor.
Ja, aber das ist halt die Chaostheorie. Kleinste Änderungen können riesige Auswirkungen haben.
Ah ja, genau. Das ist halt wie in der Folge mit Poincaré und dem Schmetterlingseffekt. Also der Flügelschlag eines Schmetterlings könnte am anderen Ende der Welt einen Hurricane auslösen.
Genau das. Lorenz entdeckt, dass Wetter literally ein chaotisches System ist. Und Lorenz veröffentlicht dazu eine Arbeit, die in die Wissenschaftsgeschichte eingeht. Aber halt nur er, alleine. Von Margaret Hamilton gibt es keine Spur.
Boah, das ist aber ganz schön fies.
Ja, das ist super unfair. Aber damals ist das Mindset halt echt so. Programmieren ist Frauenarbeit und das ist irgendwie keine echte wissenschaftliche Arbeit. Das wird dann höchstens in der Danksagung erwähnt, mehr nicht. Also es dauert echt Jahrzehnte, bis irgendwann in der Wissenschaftswelt klar ist, okay, das hat Lorenz jetzt gar nicht alles allein gemacht. Einen großen Teil seiner Arbeit haben die Frauen um ihn herum gemacht. Übrigens auch nicht nur Margaret Hamilton, auch wenn sie da schon eine echt wichtige Rolle innehatte.
Okay, zum Schluss nochmal kurz zur Mondlandung. Wie ist das denn da jetzt? Ist die wirklich mit Lochstreifen programmiert?
Nee, aber so ähnlich. Also Lochstreifen und auch so Magnetbandspeicher, die gab es damals auch schon, die sind jetzt nicht so mega geeignet für den Weltraum, weil sie zu empfindlich sind. Nichts darf schiefgehen. Was sie damals für die Apollo-Mission gemacht haben, ist die Nullen und die Einsen eines Computerprogramms in Kupferdrahtseil zu übersetzen.
What? Der Bordcomputer von Apollo besteht aus einem Kupferseil?
Im Prinzip schon. Also du hast da so kleine Ringe und für eine 1 gehst du mit dem Kupferdraht durch den Ring und für eine 0 gehst du halt außenrum.
Also der Code wird gewebt.
Ja, und da kannst du dir natürlich auch vorstellen, das war auch Frauenarbeit. Also diese Speichertechnik wird manchmal auch LOL genannt. Nicht, weil die so lustig ist, sondern für die little old ladies, die diese Drähte gewebt haben.
Und Margaret Hamilton ist auch so eine little old lady, oder was?
Naja, Margaret Hamilton leitet ja damals das Software-Team. Sie ist quasi für den Code selbst verantwortlich, nicht mehr für das Weben. Aber tatsächlich wird Margaret Hamilton manchmal auch als Rope Mother bezeichnet. Also die Mutter dieses Kupferseils, wenn man so will.
Ich würde ja eher sagen Code Mother oder Mutter aller Tech Bros. Oder vielleicht auch was ganz ohne Mutterbezug, aber hey, das ist ja nur meine Meinung. Ich finde auf jeden Fall, diese Geschichte zeigt mal wieder sehr schön, dass sowas wie die Mondlandung, die großen Leistungen der Technikgeschichte, dass die ja immer wieder gerne als Heldengeschichte erzählt werden. Da gibt's dann Neil Armstrong und Buzz Aldrin und vielleicht noch den armen Michael Collins, wobei der ja auch schon gerne vergessen wird. Aber da wird natürlich unsichtbar, was das für eine krasse Teamleistung ist.
Ja, auf jeden Fall. Also auch bei klassischen mathematischen Entdeckungen ist das oft so. Also gerade die Geschichten von den großen Genies, Newton oder Leibniz oder Gauss später, klar waren das alle wirklich helle Köpfchen. Aber mathematischer Fortschritt entsteht heute halt fast ausschließlich in Teams. Der eine hat eine Idee, der nächste probiert was aus und irgendwann macht da jemand was falsch, aber dem nächsten fällt ein, wie man das dann gerade biegen kann. Also meistens sind das halt ganz, ganz viele kleine Baby-Steps von ganz vielen Leuten und halt nicht eben ein Geniestreich.
Ja, man sieht ja auch an dieser Lorenz-Story, bei den großen Entdeckungen der Mathematik, da werden die Leistungen von Frauen eben besonders gerne vergessen.
Und wie ist das in der Physik?
Da ist es auf jeden Fall genauso. Wobei man sagen muss, inzwischen ist der Status von Frauen in der Wissenschaft natürlich ein anderer. Und auch der Status von Programmiererinnen und Programmierern. Ich meine, in vielen Bereichen der Physik ist es ja so, dass man die Gleichungen schon kennt. Das ist also nicht wirklich das Problem. Da geht es dann eher darum, wie findet man einen Weg, um das mit einer Maschine möglichst genau auszurechnen. Also heute ist ganz klar, dass das ein super wichtiger Teil der Arbeit ist. Aber damals gibt es einfach noch nicht diese Wertschätzung für die Arbeit von Programmierern. Und eben vor allem nicht für die Arbeit von Programmiererinnen.
Margaret Hamilton hat diese Wertschätzung ja dann aber später nochmal von höchster Stelle sozusagen bekommen, nämlich von Barack Obama.
Ja, das fand ich wirklich auch sehr cool. Hamilton hat 2016 von Obama die Presidential Medal of Freedom bekommen, also quasi das amerikanische Bundesverdienstkreuz, wenn man so will.
Ja, 2016, ja, besser spät als nie, ne?
Ja, Hamilton ist da schon 80, als sie diese Medaille kriegt, und das ist jetzt wirklich herzerwärmend, wenn man sich das anschaut. Man sieht richtig, wie Hamilton sich freut, so ein bisschen mit demselben schüchternen Lächeln, mit dem sie damals als junge Frau neben diesem riesen Coach-Stapel steht. Super cool. Und Obama erzählt dann auch nochmal von diesen 3 Minuten Fehlermeldungen vor der Mondlandung. Und dann sagt er nochmal ganz ernsthaft, unsere Astronauten hatten damals nicht viel Zeit, aber Gott sei Dank hatten sie Margaret Hamilton.
Das war die Geschichte von Margaret Hamilton. Eine Geschichte über die erste Softwareentwicklerin der Welt und die Frau, die die Mondlandung überhaupt erst möglich gemacht hat. Und auch eine Geschichte darüber, wer für die großen Meilensteine in der Wissenschaft Credits bekommt und wer eben eher nicht. Um eine große mathematische Leistung soll es hier auch in 2 Wochen wieder gehen. Dann geht's hier im Podcast nämlich um die Frage, schafft es die Redaktion des Wissenschaftsmagazins Spektrum, das Haus vom Nikolaus zu zeichnen? Ja, seid gespannt. Wir wünschen euch bis dahin schon mal einen schönen ersten Advent. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr den Podcast bewertet, abonniert oder sogar weiterempfehlt. Vielen Dank dafür und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. Die Redaktion für diese Folge hat Charlotte Thielmann übernommen. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat Stanley Baldauf. Und die Moderation kommt von mir, Caroline Breitschädel. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.
Dass die Software dann mit einem Notfall umgehen kann, das liegt eben an Margaret Hamill. Das liegt eben an...
An!
Ah.
Oder an das ihrer Tochter.
Ich versuche hier zu arbeiten. Ich bin künstlerisch tätig. Noch einmal.